Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 27. Wie gesund ist unser Brot? Von Nicole Heißmann und Christoph Koch. Aus Stern Nummer 30 vom 16.07.2020. Gelesen von Uwe Schröder. Glutenfurcht und Weizenphobie haben das Image des Grundnahrungsmittels ramponiert. Immer neue Backtricks dem Brot Nährwert und Bekömmlichkeit genommen. Dabei könnte es so köstlich wie wertvoll sein. Sie strömen aus allen Richtungen herbei. Samstag für Samstag, Sonntag für Sonntag. Ab 7.30 Uhr am Morgen bis 12 Uhr mittags. In eine Menschenschlange reihen sie sich ein. Männer, alt und jung, Frauen, alt und jung. Kinder mit Tretrollern und Fahrrädern. So wächst der Lindwurm schnell auf 40 bis 50 Meter. Hier wartet man oft 20 Minuten, bis man schließlich vorgelassen wird. Die Anstehenden ertragen es gleichmütig. Sie begehren ein Gut, das als kostbar gilt, im Hamburger Westen. Brot. Was paradox anmutet, wo Brot doch an jeder zweiten Hausecke verfügbar scheint. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Brot ist vielen von uns Deutschen nicht gleich Brot. Wir sind da deutlich wählerischer geblieben als andere Nationen. Auch, oder vielleicht gerade, im Zeitalter der Großbäckereien und Instant-Backstuben. Lieber harrt der Connoisseur deshalb bei Wiedenrot in Hamburg-Ottensen vor der Tür aus, statt sich wenige hundert Meter entfernt bei der gähnend leeren Konkurrenz mit Automaten erhitzten Backlingen zu bescheiden. Die Menschen essen seit einigen Jahren bewusster, sagt Bäckermeister Thorsten Wiedenrot. Der 49-Jährige steht in Bäckerschürze und weißem T-Shirt an einem Dienstag Ende Juni in seiner Backstube. Ein mächtiger Ofen mit 6 Öffnungen ist auch am Mittag noch immer unter Feuer. Kacheln an den Wänden, eine Teigausrollmaschine an der Stirnseite, ein Wasserkühlgerät, daneben 2 Kühlräume. In einem schlummern bereits die Brötchen vom Folgetag friedlich vor sich hin, der andere dient quasi als begehbare Kühltruhe. In 2 Eimern auf dem Boden reift ein Sauerteig 24 Stunden lang. Das ist traditionelles Handwerk, eine lange Teigführung, wie die Kundigen sagen. Die Natur geht gärend und fermentierend ihren Gang. In Wiedenroths Eimern wirkt eine in hunderten Generationen bewährte Biotechnologie. Das Gleichnis vom Sauerteig, in 2 Evangelien überliefert, erzählt, wie eine winzige Menge lebendiger Materie ein gewaltiges Maß an Mehl in nahrhaftes Brot verwandeln kann. Und die Tora erzählt von der Flucht der Israeliten aus Ägypten, ein Jahrtausend zuvor, mit ungesäuertem Brot als Wegzehrung. Die Zeit habe nicht mehr ausgereicht, um dem bewährten Sauerteig Gelegenheit zum Wirken zu geben. Das Wissen darum, was Wiedenrot für seine Laibe braucht, ist also sehr alt. Wasser, Mehl, als Treibmittel den Sauerteig und etwas Salz. Tatsächlich aber sind es 5, nicht 4 Zutaten, die über die Güte des Gebackenen bestimmen. Die 5. heißt Zeit. Gemächlichkeit dient nicht bloß der Gediegenheit der Ware. Wiedenroths Geduld zahlt, wie Forscher jüngst bewiesen haben, direkt auf die Gesundheit seiner Kundschaft ein. Dazu mehr, sobald einige Begriffe geklärt sind. Denn was genau bedeutet es, wenn der Bäckermeister bewusster Essen sagt? Traditionell heißt es, wählerisch sein. Über Jahrhunderte jedoch, berichtet der Brothistoriker William Rube, dominierte ein einziger Trend den statusbewussten Geschmack. Nie konnte die Krume weiß genug sein. Das Volk aß dunkles Brot, grob und dicht. Bis ins 19. Jahrhundert galt in deutschen Krankenhäusern die Regel, Arbeitern Schwarzbrot, wohlhabenden Bürgern aber weißes Weizenbrot ans Bett zu bringen. vielleicht wegen der vermeintlichen Zartheit ihrer Eingeweide. Ein folgenschwerer und langlebiger Gesundheitsirrtum. Er wirkte bis in die Zeit des Wirtschaftswunders. Zum ersten Mal in der Geschichte war Brot, dank massiver Industrialisierung, beides. Weiß und bezahlbar für jedermann. Es teilte das Schicksal des Fleisches und der Milch, billig und massenhaft. Das galt als vorbildliche Politik nach Jahrhunderten voll Not. Spät erst wurde klar, dass diese Linie in großem Umfang Nährwert und Naturräume opferte. Heute hingegen bedeutet, ganz im Sinne von Bäcker Wiedenroth, bewusst essen etwas völlig anderes als preisbewusst und überreichlich. Handwerklich erschaffen soll das Brot der Achtsamen wieder sein. Nicht auf der Roboterstraße der Fabrik, gehaltvoll und aromatisch, statt dank chemischer Tricks und technischer Enzyme extrem schnell und vollkommen idiotensicher zu bereiten. Jetzt darf selbst ein Luxusbrot aus dunklem Roggen gebacken sein, aus teurem Dinkel, ertragsschwachem Einkorn oder Emmer. Und vor allem garantiert gesund soll es sein, unser Brot. Vollwertig, ökologisch korrekt, nahrhaft statt mästend. Die gute Nachricht ist, das alles lässt sich machen. Auch daheim. Das Wissen dazu gibt es, die Rohstoffe ebenfalls. Bloß, wann genau ist ein Brot denn nun gesund? Wann muss es als minderwertig gelten, als Plastikbrot, als leere Kalorien oder gar als Allergie- und Bauchkrampfauslöser? Was ist gutes, was ist böses Brot? Gutes Brot. Zwei Grundeinsichten sind mittlerweile unumstritten. Zwischen ihnen verlaufen die Fronten einer jahrelangen Brotdebatte. Erstens, das Grundnahrungsmittel Brot leistet einen entscheidenden und ziemlich einzigartigen Beitrag zur ausgewogenen und guten Ernährung und wird es weiterhin tun. Zweitens, es leben heutzutage unter uns viele Menschen. Es dürften in Deutschland um die 10% sein, denen handelsübliche Brote auf den Bauch schlagen. Einst als Mimosen, Psychosomatika oder Hypochonder abgekanzelt, schaut man ihnen erst seit wenigen Jahren wirklich sorgfältig in ihre brotsensiblen Innereien. Wortwörtlich, mit dem Endoskop, dem Lasermikroskop und ausgefeilten immunologischen Techniken. Mediziner bewiesen jüngst, die richtige Therapie besteht kaum je im völligen Verzicht auf Brot, wie ihn Übersäuerungsgurus und Rohkostpuristen propagieren, sondern in einer individuell passenden Auswahl. Dabei hilft die deutsche Brotvielfalt. Anders als etwa die USA, einem so Brotgeschichtler Rubel, historisch fast reinen Weizenland, haben wir Deutschen eine lange Roggen- und Vollkorngeschichte. Und so wünschen wir uns unser Brot auch noch heute zurück, sobald wir im Urlaub sind. Deutschland ist nie ganz der Baguette-Begierde und erst recht nicht dem britischen Sandwich-Schlabberweißbrot verfallen. Ein Grundrespekt vor der derben Krume der Landleute und Arbeiter blieb. Die wussten immer, Vollkornbrot ist so nahrhaft wie sättigend. Das vollständige Korn, befreit bloß von Grannen und Spelzen, ist genau genommen ein veganes Ei. Hinein hat die Getreidepflanze alles gepackt, was ihr Nachwuchs zum Gedeihen auf rauem Ackerboden braucht. Auf vieles davon kann der Mensch keinesfalls verzichten, etwa auf Eisen für die Blutbildung und als Bestandteil vieler Enzyme unseres Körpers. Kalium, unentbehrlich für die Elektrolytbilanz der Zellen. Magnesium, notwendig für die Funktion von Nerven- und Muskelzellen. Vitamin B1 für den Nervenstoffwechsel. Vitamin B6 für die Blutbildung. Viele Spurenelemente zudem und Getreidekeimlinge enthalten obendrein noch wertvolle Öle. Verfeinert man aber das Korn konsequent zu Weißmehl, gehen die Konzentrationen vieler nützlicher Inhaltsstoffe zurück. Der überwiegende Anteil an Magnesium, Zink, Selen, Folsäure und Vitamin E. Heraus kommt ein verdichtetes Kohlehydratkonzentrat, das allerdings immer noch kein so vollkommen minderwertiges Lebensmittel ist, wie Polemiker sagen. Weißbrot enthält prozentual noch immer etwa 40% mehr Ballaststoffe als ein Apfel. Vom Nährstoffoptimum aber ist es weit entfernt, ganz anders als Vollkornbackwaren. Nebenbei, Vollkornbrot und Körnerbrot sind keineswegs dasselbe. Auf die Mahltechnik kommt es an. Darauf, ob am Ende nämlich nur der weiße Mehlkörper verbacken wird oder auch seine gehaltvollen Hüllen. Der hergebrachten Weisheit, dass die Gesundheit danach verlangt, ganze Körner selbst zu kauen und sich mit derbem Schwarzbrot zu bescheiden, muss heute allerdings kein Gesundheitsbewusster mehr folgen. Auch feinkromig oder porenreich darf es sein. Entscheidende Beweise für den ausgeprägten gesundheitlichen Nutzen des ganzen Korns haben Diabetesforscher geliefert. Vollkornbrot allein, so beobachteten sie, linderte deutlich die Zuckerstoffwechselstörungen vieler ihrer Patienten. Denn Schrot und Korn tragen viele komplexe Kohlehydrate in den Dünndarm hinein, wo gerade diese nur sehr langsam zu Traubenzucker aufgespaltet werden, den das Blut dann erst aufzunehmen vermag. Dessen Zucker und in der Folge dann der Insulinspiegel steigen dadurch quasi mit angezogener Bremse an. Das hilft nicht nur Vorbelasteten, auch für ganz und gar Gesunde wäre ein zu rasanter Insulinstoß von Nachteil. Er versperrt den Weg zu nachhaltiger Sättigung, denn er pumpt den Zucker aus dem Blut sofort in die Körperzellen. Das fördert neuerlichen Hunger. Gegen den hält das vollständige Korn noch einen zweiten Trumpf bereit. Seine Ballaststoffe. Als Gemisch aus Fasern und wasserlöslichen Gelen füllen sie den Bauch, ohne die tägliche Kalorienbilanz übermäßig zu belasten. Fast 10% eines Pumpernickels bestehen aus solchem Anti-Heißhungerstoff bei weniger als 1% Fett. Und ein Croissant? Gut 1% Ballast, etwa 26% Fett. Die wohltuende Regulation des Blutzuckers ist die eine Leistung gesunden Brotes. Eine zweite aber erwies sich als ebenso bedeutsam. Der Mensch ist in der Lage, Cholesterin auszuscheiden über die Gallenflüssigkeit. Sie transportiert die Abbauprodukte des Blutfetts in den Darm, wo sie zum Teil chemisch umgebaut werden. Etwa in sekundäre Gallensäuren, die unter Krebsverdacht stehen. Einige Ballaststoffe können diese Abfallprodukte fest an sich binden und aus dem Körper schaffen, etwa die Beta-Glucane, wasserlösliche Quellstoffe in Hafer und Gerste, die auf diese Weise den Cholesterinabbau in der Leber fördern. Und schließlich sind da noch, ganz entscheidend für Gesundheit und wohliges Bauchgefühl, Billionen Mitbewohner in uns. Die Forschung zum Mikrobiom, der gigantischen Wohngemeinschaft, die vor allem den Dickdarm bevölkert, ist in den vergangenen Jahren explodiert. Denn es sind diese Geschöpfe, die einen großen Teil unserer Verdauung mittragen und obendrein noch Wartungsdienste an Schleimhaut und Immunabwehr leisten. Ballaststoffe des Brotes, fanden die Forscher heraus, nähren gerade jene Spezies unter ihnen, die nützlich sind. Bifidobakterien etwa und auch das Stoffwechselgenie Fecalibacterium prausnitzii. Es ist ein Talent darin, für den Menschen unverdauliche Ballaststoffe in Buttersäure zu zerlegen. Die riecht fies, ist aber die wichtigste Energiequelle unserer Darmschleimhautzellen. Böses Brot. Nahrhaft, gehaltvoll, krebsabwehrend, Infarkt vorbeugend, pflegend für die Darmflora. Alles spricht für Brot. Die Gewissheit der Mediziner ist in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren nur gewachsen. Hier könnte die Erzählung enden. Wäre da nicht die Optimierungs- und Rationalisierungsmanie der Lebensmitteltechnologen und unser launisches Immunsystem? Vor wenigen Jahren erreichte eine kollektive Weizenphobie ihren Gipfel. Sie trieb den Triumphzug von glutenfreien Backwaren jeder Gestalt voran. Millionen Menschen im wohlhabenden Teil der Welt befiel die Vorstellung, unter Beschwerden zu leiden, die genau dieses Klebereiweiß des verbreitetsten Brotgetreides auslöse. Klar war da schon seit langem, bei rund 1% der Menschen tut es das mit Sicherheit. denn die leiden unter Zöliakie, einer erblich bedingten Darmerkrankung. Zöliakie verursacht Entzündungen, wenn das Gluteneiweiß in den Dünndarm gelangt. Das Immunsystem greift die eigenen Darmzellen an. Zöliakie-Kranke brauchen daher glutenfreies Gebäck, was gar nicht einfach zu erfinden war. Denn genau dieses elastische Protein gibt dem Brot sein Gerüst, lässt den Teig gut knetbar werden und sichert die Textur des Leibes. Doch mit einem Mal wurde glutenfrei zum Hype, propagiert von Gwyneth Paltrow und anderen Prominenten. Bücher wie Weizenwampe und Dumm wie Brot weiteten den Trend zum Generalangriff gegen das Getreide aus. Es sollte uns übersäuert, permanent erschöpft und geistig gelähmt machen. Inzwischen scheint der Zenit der Glutenwelle überschritten. Doch viele der dadurch populär gewordenen Ideen sind zählebig. Bas Kast mit seinem Ernährungskompass, Autor des größten Essensbestsellers der jüngsten Zeit, diagnostizierte: Der Grund für die Hartnäckigkeit des Trends ist eben nicht, wie so oft beim letzten Diät-Hype aus Hollywood, völlig aus der Luft gegriffen. Den radikalen Anti-Weizen-Pamphleten attestierte Kast Spurenelemente von Wahrheit. Denn tatsächlich bereiten zumindest bestimmte Brotsorten rund jedem Zehnten ernste Beschwerden. Jedoch Glutenabstinenz löst für viele das Problem nicht. Es sind andere Inhaltsstoffe im Brot, die ihnen schaden. Detlef Schuppan, Gastroenterologe und Biochemiker, forscht an der Universität Mainz dazu. In seiner Ambulanz trifft er tagtäglich auf Getreidegeplagte. Sie kommen mit Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, aber auch mit ganz anderen Symptomen wie Rheuma, chronischen Schmerzen und Erschöpfung. Viele vermuten, dass irgendetwas mit ihrer Ernährung nicht stimme. Und oft landen wir nach genauer Anamnese und einigen Tests tatsächlich beim Getreide. In jahrzehntelangen Versuchen haben Schuppan und sein Team herausgearbeitet, welche Eiweißstoffe schuld sind. Bei vielen vermeintlich Glutensensitiven findet sich etwa eine ganz gewöhnliche Abwehrreaktion. Die klassische, doch unglücklicherweise wenig beachtete, weil hypefreie Weizenallergie. Sie ist vergleichsweise leicht zu diagnostizieren. Symptome wie Asthma, Ausschlag oder Magen-Darm-Beschwerden treten innerhalb von Minuten zutage. Ein Test auf der Haut lässt typische Quaddeln erscheinen. Häufiger sehen wir allerdings Patienten mit atypischen Allergien, sagt Schuppan. Denen fehlen die klassischen Anzeichen der Überempfindlichkeit, weshalb diese Gruppe von Brotopfern kaum selbst klären kann, was sie peinigt. Die typische Vordiagnose überweisender Ärzte lautet Reizdarmsyndrom. Und oft erst hier, im Mainzer Klinikum, wird nach langem Leiden geklärt, was der Auslöser ist. Die Mediziner führen dazu ein Endoskop bis in den oberen Dünndarm ein und sprühen etwa eine weizenreiche Flüssigkeit hinein. Dann sehen wir innerhalb von wenigen Sekunden bis zu 3 Minuten eine Entzündungsreaktion, sagt Schuppan. Damit ist die Sache klar. Und die Lösung liegt auf der Hand. Wer eine Weizenallergie hat, meide Weizen. Bei Schuppans Patienten bessert sich das Befinden dann in aller Regel sehr rasch. Und sie haben eine weite Auswahl gesunder Alternativen. Ein reines Roggenbrot zum Beispiel bekommt ihnen bestens. Doch es geht noch komplizierter. Denn neben Allergenen gibt es noch weitere Gruppen von Kornbestandteilen, die vielen den Brotgenuss verleiden. Zu ihnen zählen Eiweiße, die unglücklicherweise nicht allein im Weizen vorkommen, sondern auch in Roggen oder Dinkel. Amylase-Trypsin-Inhibitoren, kurz ATIs. Schädlich scheinen diese Proteine vor allem für Menschen zu sein, die generell zu Entzündungen und überschießenden Immunreaktionen neigen. Experimente zeigten, dass ATIs schon in kleinen Mengen bestimmte Immunzellen aktivieren und eine leichte Entzündung auslösen, erklärt Schuppan. Diese aber breite sich im gesamten Körper aus, weil die so erregten Abwehrzellen über Blut oder die Lymphbahnen in weitere Organe wandern. Bis zu 10% der Deutschen können ATI-sensitiv sein, schätzt Schuppan. Doch vor allem betrifft es bestimmte Risikogruppen, die ohnehin schon an chronischen Entzündungen leiden. Rheumakranke, von multipler Sklerose Betroffene oder Diabetiker mit einer Leberentzündung. Auch wer sehr viel Bauchfett hat, sollte achtsam sein, denn dieses Fettgewebe schüttet oft permanent Entzündungsstoffe aus. ATIs im Brot sind nicht als Inhaltsstoffe deklariert. Sie kommen jedoch in der Regel gemeinsam mit Gluten vor, sodass Schuppan seinen Patienten in diesem Fall durchaus glutenfreie Produkte nahelegt. Der großen Mehrheit von uns hat der Arzt Beruhigendes zu sagen. Gesunden Menschen scheinen die ATI-Eiweiße keine Probleme zu bereiten. Und glutenfreies Brot an sich bringt ihnen nach dem Stand der Wissenschaft kaum Vorteile. Es schützt weder vor Herzleiden, wie einige glauben, noch nützt es der Gesundheit generell. Auf die Flora kommt es an. Gluten, Allergene und ATIs haben eines gemeinsam. Sie alle sind Eiweiße. Anders eine zweite Kategorie von Brotinhaltsstoffen, auf die sich die Medien derzeit konzentriert. FODMAPs. Sie sind Zuckerverbindungen und in vielen Getreiden enthalten. Mit vollem Namen heißen sie fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und Polyole. Der Mensch kann sie nicht verdauen, sein Mikrobiom aber schon. Kommen FODMAPs reichlich im Dickdarm an, werden sie von der Darmflora gespalten und dabei entstehen vor allem Kohlendioxid, Wasserstoff und Methan. Gesunden macht das leichte Blähungen, doch scheint ein Mindestmaß an Geblubber und Gebrodel der Darmgesundheit und einem vitalen Mikrobiom sogar zu nützen. Reizdarmpatienten aber können FODMAPs größte Pein bereiten. Was die Mikroben freut, macht ihnen starke Krämpfe. Jodagyl Zopf, Professorin für klinische und experimentelle Ernährungsmedizin in Erlangen, forscht seit Jahren zu diesem Problem. Rund 2000 Geplagte kommen im Jahr zu ihr. Erweisen sich die kleinen Zuckerstoffe mit dem langen Namen als Schuldige, ist die Abhilfe sehr einfach. Diese Patienten profitieren extrem von einer FODMAP-armen Diät, sagt Zopf. Und die sei nach einer langen Leidenszeit eine erstaunlich simple Lösung. Wir raten den Leuten, sich einen Bäcker zu suchen, der traditionell mit Sauerteig bäckt. Und zwar mit Teig, der mindestens über Nacht gehen darf. Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, warum 5,5 ICE-Stunden nördlich von Erlangen die Menschen Schlange stehen, um Sauerteigbrote bei Bäcker Wiedenroth zu kaufen. Sauerteig, eine jahrtausendlang bewährte Arbeitsgemeinschaft aus Hefepilzen und Milchsäurebakterien, verwandelt Getreide außerhalb des Körpers so, dass wir es viel besser vertragen. Statt Mikroben im eigenen Dickdarm verdauen es die Mikroben in Wiedenroths Eimern für seine Kundschaft vor. Die Bakterien bauen die blähenden FODMAPs beinahe vollständig ab, sofern sie die Zeit dafür bekommen. Was im Brotbusiness Land auf, Land ab allerdings immer seltener geworden ist, besteht doch das Handwerk in vielen Backshops und Kettenfilialen nur noch darin, Backmischungen anzurühren oder gefrostete Teiglinge aufzubacken. Es gibt Hinweise, dass die schnell aufgebackenen Teiglinge schlechter vertragen werden als ein über mehrere Tage gereiftes Sauerteigbrot, sagt Jodagyl Zopf. Lutz Geißler, Teigexperte, Backblogger, Bestsellerautor und Lehrer zahlloser Heimbäcker wird schärfer. Die Menschheit hat jahrtausende lang vernünftig Brot gebacken und in wenigen Jahrzehnten fast alles verlernt, klagt er. Rückbesinnung. Das gilt für den Massenmarkt, klingt aber allzu pessimistisch. Denn das Wissen darüber, wie gesündestes Brot gebacken werden und die Kunst seiner Bereitung zu neuen Höhen geführt werden könnte, ist heute so reich wie nie zuvor. Tausende Rezepte laden dank des Internets zum Selbstbacken ein. Dort, wo sich Brotwissen verbreitet, sind hochwertige Backwaren wettbewerbsfähig. Und auch bei den Grundstoffen, unseren Getreiden, stehen der Masse standardisierter Weizenmehle vielerlei Spezialitäten gegenüber. nahe Stuttgart, wird das Korn im Großmaßstab beforscht. Friedrich Longin, Züchter und Agrarbiologe an der Universität Hohenheim, ist jetzt täglich auf seinen Feldern. Das Getreide ist fast reif, bald steht die Ernte an. Auf dem Rücken seines Shirts steht »In Wheat We Trust«. Der 42-Jährige hat das Vertrauen in den Weizen nicht verloren. Gerade schreitet er dessen Ahnenreihe ab. 50.000 Sorten Getreide kultiviert man hier. Am Stadtrand der Neckarmetropole wachsen je 150 Sorten von Einkorn, Emmer und Dinkel, die älteren Verwandten des Weizens. 500 Sorten reine Mehler sollen bald gemahlen und unter anderem zu 3000 Testbrötchen verbacken werden. Das Ziel, optimale Backeigenschaften für die Urgetreide zu finden. Ihre Mehle schmecken oft würziger, nussig. Ausgeprägt ist etwa das Aroma des Emmers. Dunkler sein Brot, weil sein großes, längliches Korn einen hohen Mineralstoffanteil besitzt. Einkornmehl ist gelblich, denn es enthält Lutein und auch mehr Mineralstoffe. Seine gesundheitlichen Vorzüge sind gut belegt. Beim Dinkel konnte das wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen werden. Der Marktanteil der alten Sorten ist gering, ihr Ertrag viel geringer als bei modernen Züchtungen. Es gibt obendrein bisher keine belastbaren Belege dafür, dass der moderne, gern geschmähte Turboweizen eine Explosion weizenbedingter Erkrankungen ausgelöst hat. Münchner Kollegen von Longin, Getreideforscher des Leibniz-Instituts für Lebensmittelsystembiologie, haben in ihrer großen Wheat-Scan-Studie die Inhaltsstoffe von etwa 60 Sorten, die zwischen 1891 und 2010 bei uns angebaut wurden, untersucht. Sie fanden keine Hinweise darauf, dass heutige Weizensorten mehr Allergene oder Gluten enthielten als traditionelle Getreide. Friedrich Longin, der Mann, der dem Weizen vertraut, sieht in seinen Urgetreiden dann auch eine wertvolle Ergänzung, aber keine Alternative zu den großen Getreidearten. Auch er betont den Wert der sorgfältigen Brotbereitung. Gerade die Urgetreide stellten hohe Ansprüche an die richtigen Knet- und Ruhezeiten des Teiges. Da ist sie wieder, die heute oft vernachlässigte Brotzutat, die Zeit. Auf die Art, wie wir mahlen und backen, kommt es also vor allem an, wenn es um gesundes Brot geht, gern mit Sauerteig, am besten aus dem vollen Korn. Es bringt nichts, sagt Friedrich Longin, 1 oder 2% mehr Mineralstoffe in das Getreide hineinzuzüchten, wenn wir am Ende Auszugs statt Vollkornmehl essen. Vor 8000 Jahren wurde das erste Brot in Ägypten gebacken. Es ähnelte einer Tortilla. 1500 Gramm Weizenbrot können pro Quadratmeter Acker gebacken werden. 1,5 bis 2 Stunden brauchen Hefezellen im Teig, um ihre Zahl zu verdoppeln. Vor über 2100 Jahren wurde die Wassermühle erfunden, die Windmühle wohl etwa 750 Jahre später. 5 Fragen an Ihren Bäcker. Wo backen Sie Ihr Brot? Hier in der Backstube wäre eine gute Antwort, wenn Sie lokales Handwerk fördern wollen. Das heißt nicht, dass zentral für Filialen gebackenes Brot schlechter sein muss. Kann ich die Zutatenliste sehen? Achten Sie darauf, dass möglichst keine Emulgatoren verarbeitet sind. Vorsicht! Technische Enzyme, die Teig haltbar oder fluffig machen, müssen nicht auftauchen. Wie viel Roggen ist da drin? Einsteigertestfrage für Brotshops, die zeigt, ob das Personal Interesse am Produkt hat. Roggenbrot muss mindestens 90%, Roggenmischbrot zwischen 50% und 90% Roggenmehlanteil haben. Wie mögen Sie Ihre Kruste? Kommt auf das Brot an. Stimmt zwar immer. Mehr Kruste bedeutet mehr Geschmack, denn hier entstehen die Aromen. Sie muss gleichmäßig dick und knusprig, rösch sein. Kultivieren Sie eigenen Sauerteig? Ein einfaches Ja wäre eine perfekte Antwort auf die Gretchenfrage an ihren Bäcker. 10 Mythen. Richtig oder falsch? Brot macht dick. Diese Annahme geht auf den hohen Kohlenhydratanteil von Brot zurück. Doch ohne Energie geht nichts. Und besonders Vollkornbrot ist eine gute Form, sie aufzunehmen. Seine Kalorien sind in langkettigen Kohlenhydraten verpackt und müssen durch Verdauungsprozesse herausgelöst werden. Der hohe Gehalt an Ballaststoffen sättigt, ohne dick zu machen, bei geringem Fettanteil. Frisches Brot macht Bauchweh. Das Brotessen nach französischer Art, Baguette aus dem Ofen schnell abkühlen lassen und sofort verzehren, war früher bei uns verpönt. Die Ablehnung stammt wohl aus Zeiten der Knappheit. Wenn für die Hungrigen endlich wieder etwas gebacken war, schlangen sie es so schnell herunter, dass der Bauch überfordert wurde. Die Frische an sich ist nicht das Problem. Wer Brot backen will, muss kneten. Durch Walken, Wirken und Vermengen soll eine Gerüststruktur des Gluten-Klebereiweißes erschaffen werden, die dem Brot eine ideale Textur verleiht. Sorgfältige Experimente haben gezeigt, es geht auch ohne. Knetfreie Brotrezepte gelingen bestens, wenn die gesamte Mehlmenge wirklich nass wird. Man kann sich die 5 bis 6 Minuten kneten bei Weizen und 1 bis 2 bei Roggen also durchaus sparen. Weizen macht allergisch, weil er gentechnisch verändert wurde. Keine der weltweit im großen Maßstab angebauten Weizensorten wurde durch Gentechnik erzeugt. Bisher dominieren die konventionellen Kreuzungsmethoden. Zudem ist die gezielte genetische Modifikation von Weizen sehr anspruchsvoll. Schimmel darf man herausschneiden. Abgesehen davon, dass Brot nicht so teuer ist, dass man es um jeden Preis erhalten muss, war diese Praxis immer schon riskant. Schimmeltupfen sind nur der sporenbildende Teil des weit ausgedehnteren Pilzes. Tatsächlich zieht er sich fadenförmig tief durch das Brot, bildet gesundheitsschädliche Stoffe. Das Brot muss weg. Brot soll man nicht einfrieren. Einfach nur gekühlt altert Brot schneller, wird gummiartig und verliert Aroma. Tiefgefroren hingegen hält es sich gut und lange. Es empfiehlt sich, es frisch geschnitten und in Portionen einzufrieren, um stets nur die benötigte Menge wieder aufzutauen. Wer Brot backen will, braucht einen speziellen Ofen. Die große Mehrheit der Brotrezepte gelingt in jedem Haushaltsofen. Steinofen und Holzofenbrot naturgemäß nicht. Und auch das Stockbrot wird tunlichst über dem Feuer geröstet. Doch das liegt nicht am Teig, sondern am speziellen Verfahren. Die Menschen fanden immer einen Weg, um Brot zu machen. Wer will, kann vielerlei Sorten sogar im Schnellkochtopf dämpfen. Die Zugabe von Enzymen zum Teig ist unnatürlich und schädlich. Nicht unbedingt. Einerseits gibt es technische Enzyme, die lebensmitteltechnologisch erschaffen wurden, um das Backen schneller und idiotensicher zu machen. Mit ihnen kann praktisch jeder erfolgreich Backshop-Brot herstellen. Sie bleiben umstritten, weil sie teilweise womöglich allergen sind und nicht transparent deklariert werden. Andererseits sind Enzyme natürlich. Die Hefe wirkt dank ihrer und auch natürliches, enzymaktives Malz kann Brot bereichern. Dunkles Brot ist grundsätzlich gesünder. Die Brotfarbe allein verrät leider noch nichts Verlässliches über den vollwertigen Gehalt des Brotes. Es kann auch gemälzt oder gefärbt sein, ohne dass sich am Nährwert etwas ändert. Nur die Deklaration als Vollkornbrot weist das Brot als solches aus. Vielkornbrot ist Vollkornbrot. Vielkorn ist einer von vielen Marketingbegriffen für das, was offiziell Mehrkornbrot heißt. Es muss aus mindestens 3 Getreidearten gebacken sein, jede von ihnen zu einem Anteil von mindestens 5%. Damit ist keine Aussage verbunden, wie gesund das Brot ist, und es muss kein Vollkorn sein. Wie wird das Korn zum Brot? Ernten. Weizen und Roggen sind die Hauptbrotgetreide. Jedes Korn besteht aus der hüllenden Schale, dem stärke- und eiweißreichen Mehlkörper und dem ölhaltigen Keim, der für Weißmehl entfernt, für Vollkornmehl aber mitgemahlen wird. Mahlen. Die Mühle mahlt das Korn zwischen geriffelten, schnell drehenden Stahlwalzen von einem kernfesten in einen pudrigen Zustand. Sie siebt feine Partikel aus und mahlt gröbere wieder und wieder. Reibungshitze kann das Mehl schädigen. Kneten. Noch in der Mühle werden suboptimale Mehle behandelt, etwa mit Ascorbinsäure, Vitamin C oder synthetischen Enzymen. Für den Teig rührt der Bäcker das Mehl dann mit Wasser, Sauerteig, Hefe, Triebmittel und Salz an. Gehen. Zur Sicherheit fügt der Bäcker den Teigen oft Backmittel und Backzutaten zu, die Emulgatoren und Enzyme enthalten können. Letztere spalten Stärke zu einfachen Zuckern, Glucose, die Nahrung für Hefe, deren Arbeit lockeres Brot erst möglich macht. Backen. Die Hefe verdaut den Zucker in mehreren Gärstufen zu CO2, das in Form von Bläschen festgehalten wird. Beim Backen im Ofen dehnt sich dieses Gas und lockert den Teig, der Krume und Kruste bildet. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040-3703-7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341-7113-120. Fax 0341-7113-125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.